Backspin Podcast. Hey und herzlich willkommen zum neuen Backspin Podcast. Ich bin Johanna und heute im Interview mit Lila Sophia. Ich freue mich voll, weil wir hatten es gerade schon. Das ist, glaube ich, erst das zweite Interview, was ich hier für Backspin so face-to-face führe. Und das ist dann doch immer ein bisschen schöner zu quatschen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin zu Fuß hierher gelaufen und es ist komischerweise nicht mehr Schnee, sondern auf einmal 15 Grad.
Ja,
und, verrückt. Ich bin auf jeden Fall ready für den Frühling.
Ja, ich glaube, so geht's uns langsam allen, mir auf jeden Fall auch. Es ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen Zeit vergangen, dass die EP No Need for Speed Volume 2 rausgekommen ist. Die erschien im November letzten Jahres. Ist aber eigentlich auch ganz nice, weil wir dann jetzt mal so ein bisschen rückblickend irgendwie drüber sprechen können, was auch seitdem alles so passiert ist. Wie hast du denn die Zeit so wahrgenommen? Du hattest ja zum Beispiel auch eine Release-Show hier im Übel und Gefährlich und bist wahrscheinlich jetzt an dem Punkt, wo alles so ein bisschen mal hat sacken lassen können.
Ja, also auf eine Art war das letzte Jahr so das ereignisreichste und vielleicht so auf vielen klassischen kapitalistischen Skalen das erfolgreichste Jahr. Ich habe auch eine staatliche Förderung bekommen für diese EP, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und zwar trotzdem so eins der anstrengendsten Dinge, die ich gemacht habe. Und ich war ehrlich froh, als diese Release-Show gemacht war, die mega gut gelaufen ist, die war ausverkauft, es war total schön, die EP ist total gut geworden, also tatsächlich auch besser geworden, als ich gedacht habe. Also ich dachte am Anfang, ich scheitere da dran und dann turns out, ist noch besser geworden, als ich gedacht habe. Und das sind eigentlich alles Dinge, die total schön sind, aber ich habe gemerkt, so seit November bis jetzt bin ich immer noch so hart am Chillen und muss mich so ein bisschen ausruhen, weil ich so das Gefühl habe, die Bühnen sind gerade bespielt, die Songs sind gesungen und die Texte sind geschrieben. Und ich muss kurz einfach tatsächlich ein bisschen zurückfahren. Also genau das, worüber ich quasi das letzte Jahr gerappt habe, mache ich jetzt gerade.
Voll gut, darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen, wie leicht dir das so fällt und wie gut es so läuft. Vielleicht erstmal nochmal zu dem Projekt generell. Du hast ja im Mai schon No Need for Speed Volume 1 sozusagen rausgebracht. War das von Anfang an so Plan, das so aufzuteilen oder hat sich das einfach, ich sag mal, songmäßig ergeben, dass du dachtest, okay, irgendwie sind nochmal so viele Tracks zusammengekommen, ich mache einen zweiten Teil? Oder war das schon so Konzeptding von, okay, ich will das irgendwie splitten und nicht als komplettes Album oder sowas rausbringen?
Ich habe das tatsächlich als Doppel-EP geplant gehabt, auch mit einem Konzept, dass das der eine Teil sozusagen diese Seite von No Need for Speed eröffnet und der andere Teil die andere. Also ich habe damals versucht, das sehr konzeptuell aufzuziehen und mir wahrscheinlich dabei auch ein paar Beine gestellt, weil man natürlich immer nicht weiß, wie das Jahr wird und nicht weiß, ob alles klappt, wie man sich's vorgenommen hat. Aber geplant waren also 2x4 Songs. Also ein Doppel-EP-Projekt. Und an sich war das auch irgendwie ganz schön, das gleiche Thema nochmal oder den gleichen Themenbereich nochmal von einer anderen Seite zu bearbeiten und zu merken, wie viel man doch durch eine thematische Eingrenzung so aus sich rausbekommt.
Mhm.
Das fand ich actually eine ziemlich schöne Erfahrung. So.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn beim zweiten Teil das, was, wenn du jetzt nur dich auf eine Sache festlegen müsstest, was anders ist oder was dein anderer Blickwinkel vielleicht da drauf war?
Also nur kurz, falls Leute nicht wissen, was das Ganze, was es mit dem No Need for Speed auf sich hat. Ich finde es am allerbesten, wenn man Musik über Dinge schreibt, die man weiß und die man kennt und die man ist. Und No Need for Speed ist quasi Musik, die insofern selbstreferenziell ist, als dass sie darüber spricht, in diesem Zwiespalt zu sein zwischen ich schreibe Musik und ich möchte Musik schreiben, die Leuten Comfort gibt und die bestimmte Problematiken aufdeckt, so wie Rap das schon immer gemacht hat, also Form von struktureller Diskriminierung oder auch einfach Realität und die Realität, dass man als kunstschaffende Person quasi sich selber ausbeutet und sozusagen es nicht schafft, generell in jedem Job sich eine Pause zu nehmen, ohne sich dafür schlecht zu fühlen, weil alles an Produktivität gekoppelt ist. Genau das wollte ich sozusagen thematisieren in meiner Musik. Und Teil 1 war so ein bisschen sozusagen das ganze Thema einmal aufzureißen, einmal zu merken, was bedeutet es, können Pausen Form des Widerstands sein, aber auch, was muss alles gegeben sein, damit ich überhaupt darüber nachdenken kann, mir eine Pause zu nehmen. Also es hat ja sehr viel mit Privilegien zu tun zum Beispiel. Und Teil 2 habe ich damals in diesem Antrag so formuliert und dann werde ich offenlegen, welche Lösungsansätze es gibt und wie man das alles besser machen kann. Und ich habe mich maßlos übernommen und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen meine Rolle übertrieben. Aber natürlich habe ich es auch so geschrieben, damit es möglichst groß klingt, und bin einfach natürlich auf die schönste Art daran gescheitert, eine Lösungsstrategie zu entwickeln, wie man in einem System, was von so vielen Krisen geprägt ist wie jetzt gerade, also man kommt ja irgendwie gar nicht mehr hinterher, es irgendwie schafft, eine Art von radikaler Selbstfürsorge und Fürsorge für seine Mitmenschen zu finden und auch zu praktizieren, ohne quasi einen toxisch positiven Lifestyle zu leben und zu sagen, na ja, wenn du dich wirklich liebst und wenn du dieses und jenes machst und seine oberflächliche Selfcare zu machen, sondern tatsächlich eine tiefergehende. Und dadurch, dass ich daran gescheitert bin, quasi Lösungen zu präsentieren, habe ich viel darüber geschrieben, zum Beispiel in dem Song Nichts gemacht. Genau, einfach den ganzen Tag nichts zu machen und den ganzen Tag damit konfrontiert zu sein, dass man todmüde ist, dass einem nichts einfällt oder dass man tatsächlich einfach jedes Mal überfordert ist, darüber nachzudenken, kann ich so, wie ich leben möchte, in irgendeiner Vereinbarung mit dem Leben führen, was ich führen muss, weil ich muss mich in diesem System irgendwie zurechtfinden und eine Wohnung bezahlen und einen Job nehmen. Und dadurch ist es irgendwie viel authentischer geworden, weil ich über das geschrieben habe, was ich weiß und was ich kann und was ich bin und nicht mir angemaßt habe, irgendwie ja eine marxistische, antikapitalistische Theorie in 4 Songs zu packen.
Ja. Ja. Ich finde es voll krass zu bemerken, weil also generell dein Projekt an sich, vor allem aber auch der Track Nichts gemacht, so ich habe mich unfassbar krass ertappt gefühlt an ganz vielen Stellen, weil wahrscheinlich auch niemand sich so wirklich freimachen kann davon, dass man auch so diesen Pressure hat, von außen die ganze Zeit das Gefühl zu bekommen, eigentlich hat man die Möglichkeit gar nicht, nichts zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass das schon so die letzten Jahre, gerade auch musikalisch und gerade auch in dem Rap-Game, auf jeden Fall viel, viel mehr Platz finde, dass Leute eben genau darüber reden. Ich musste gerade direkt an Track von Savi denken, ich glaube letztes Jahr auf seinem Album Burnout, wo er so auch so mit Dizzy gemeinsam über so die Generation Burnout spricht. Ja. Und wann glaubst du, kommst du dieser Kipppunkt, weil wir jetzt sind, ich habe so das Gefühl, man ist so da, das zu verstehen, wie das System diese Probleme irgendwie auch schafft. Wann glaubst du, schaffen wir es da, so den Next Step zu gehen? Ich meine, das ist natürlich super, super big gedacht, weil da gehört, wie du auch gesagt hast, ganz, ganz viel mit rein. Und man kann leider das System von heute auf morgen nicht verändern. Aber hast du den Wunsch oder glaubst du, dass auch die Musikindustrie da einen erheblichen Teil dazu beitragen könnte?
Also die Frage war, was der nächste Schritt sein kann.
Ja.
Und ob die Musikindustrie was dazu beitragen kann. Also ich glaube, es ist auf eine Art ganz wichtig zu acknowledgen, dass, glaube ich, eine der besten Fähigkeiten, die der Mensch so hat, ist, und ich glaube, gerade jetzt, ne, auch mit dieser ganzen AfD-Geschichte, ist es total wichtig zu merken, dass man in einem Kollektiv einfach immer stärker ist und einfach immer viel mehr Wirkungsmacht hat, wenn man Teil etwas Größeren ist oder einer gesamten Struktur. Und ich glaube, um den nächsten Schritt zu gehen, ist es, glaube ich, wichtig, sich untereinander so auszutauschen, dass man merkt, dass man damit nicht alleine ist. Und dann kann Musik natürlich ein großer Punkt sein, ne, wenn ich diesen Song rausbringe. Und gerade bei diesem Song Nichts gemacht, ne, also der ist 50 Sekunden lang und der ist jetzt irgendwie der drittmeistgehörteste Song. Und das war das Intro. Also es war irgendwie so, ich habe wie Olaf Scholz in meine kleine Notiz-App reingeschrieben und dann habe ich eingesungen. Und ganz viele Leute waren so, uff, also wie kann etwas so akkurat auf meine Situation passen? Und ich glaube, Schritt 1 ist zu merken, dass das ein kollektives Leiden ist und dann quasi das nicht zu individualisieren und zu sagen, na ja, aber du musst dieses und jenes verbessern und dieses und jenes, sondern wie kann man quasi zusammenschauen, dieses System auf eine Art zu überwältigen oder aufzubrechen? Und ich glaube, die Musikindustrie ist da vielleicht, also fast, die Musikindustrie ist so, es ist so wie das System, so ein Wort, was man so gar nicht einfassen kann. Das sind ja auch quasi Menschen. Ich weiß nicht, ob dass die Musikindustrie da nicht vielleicht sogar ein Gegenspieler ist. Weil man natürlich immer hofft, dass bestimmte zum Beispiel Diskriminierungsformen eher berücksichtigt werden, weil diese Menschen natürlich noch viel mehr von diesem Druck geprägt sind. Aber ich glaube, so eine Art von Veränderung, der nächste große Schritt, kommt immer von unten. Also würde nicht von der Industrie kommen und auch nicht von sage ich mal, der Regierung, wenn man das jetzt so gleichsetzt, ja, sondern immer aus der Subkultur. Und da muss man sich dann zusammenschließen und sagen, für dieses Geld spielen wir nicht mehr oder zu diesen Streaming-Zahlen produzieren wir nicht mehr, weil wir ja sozusagen als Musiker eine ganz große Kraft haben, theoretisch auch in Generalstreik zu gehen, wenn wir wollen, so wie damals die Schauspieler in L.A. Deswegen denke ich, das muss von unten kommen und das wird uns die Musikindustrie, das System nicht einfach schenken, auf gar keinen Fall.
Hast du das Gefühl, gerade vielleicht auch so in deinem Umkreis an KünstlerInnen, die stattfinden, auch vielleicht im Freundeskreis und dass da eigentlich alle auch ready sind, so gemeinsam was zu tun? Also wie nimmst du das wahr bei anderen Artists?
Ich habe das Gefühl, ich spüre eine sehr große Müdigkeit. Also eine sehr große Überforderung auch, was so Social Media angeht, was also weil sich die gesamte Art und Weise, wie man Musik produziert, und ich meine, ich bin jetzt 2,5 Jahre dabei, ich bin ja ganz kleine Babymaus so, und ich habe schon gemerkt, so der Umbruch, wie man Musik produziert, wie man Musik visuell gestaltet, ne, so Reels, TikToks und so weiter, das ändert sich alles so krass und ich glaube, es ist extrem schwer, auf der einen Seite zu sagen, ich mache da nicht mit, weil ich fahre meinen eigenen Film und ich fahre meine Linie und ich bleib, wie ich bin, und diese ganze Realness-Geschichte quasi beizubehalten und zu merken, ist das zielführend, wenn ich das beibehalte oder gehe ich dann unter? Ich finde, da gibt es keine klare Antwort, das kann man für sich selber entscheiden, aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich jetzt so an meine Friends denke oder an die Menschen, mit denen ich gerne Musik machen würde, dass ich ganz oft frage, lass doch mal Feature machen, weil das ist ja die schönste Art, irgendwie zusammen Musik zu machen. Und dann ganz oft kommt, du, ich bin so eingespannt in meinen 83 Jobs, in meinen 85 Projekten und ich schaffe es gar nicht. Und es ist so schade zu merken, aber auch total verständlich zu merken, dass man irgendwann so eingebunden ist in diese Struktur, dass man so ein bisschen gar keinen Raum mehr hat, die schönen Dinge von Musik zu machen. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist da eine große Müdigkeit. Und ich glaube, es ist immer wieder schön, wenn man tatsächlich merkt, dass es einander noch gibt, wenn man einander sieht. Also ne, ich habe ja angefangen, Musik zu machen in einer Zeit, wo noch Pandemie war, muss man sich mal vorstellen. Dass, also in dieser Zeit jetzt, wo so viele Krisen sind, vergisst man manchmal, dass es die Pandemie überhaupt noch gab. So, ja. Aber natürlich ist Social Media ein krass cooles Tool, sich zu connecten. Und ich bin wirklich so ehrenlos in DMs reingeslidet in den letzten Jahren. Das kann sich wirklich keiner vorstellen. Aber ich glaube, es tut extrem gut, einander zu sehen, weil man dann nochmal merkt, wie gut es tatsächlich tut, auch einander zu unterstützen. So. Aber genau, ich habe auch das Gefühl, dass gerade ganz viel, also unabhängig von dieser oder mit dieser Müdigkeit, auch ganz viel jetzt erst recht Stimmung aufkommt. Also
total.
Ja, sowas wie, okay, wenn mich niemand ins Übel und gefährlich bucht, dann veranstalte ich meine eigene Veranstaltung da. Oder ne, alle queeren oder feministischen Rap-Artists markieren sich unter allen möglichen Festival-Posts, also ne, solche Formen, oder laden sich gegenseitig ein, schieben sich gegenseitig Jobs zu. Also es gibt schon diese Form von Solidarität, sich gegenseitig zu pushen, aber ich glaube, das ist halt schon noch auch so eine Glasdecke. Also
ja.
Das ist nicht, das geht nicht bis so, sozusagen ganz nach oben in die Musikindustrie.
Ja, aber total. Ich habe auch das Gefühl, dass so diese Wut irgendwie gewissermaßen auch so der letzten Jahre teilweise vielleicht auch auf die Musik, auf eben die Industrie dahinter und eben auch dann so die Big Player, die es einem vielleicht auch an manchen Stellen nicht leichter machen, wird an ganz vielen Stellen, glaube ich, auch gerade sehr umgewandelt in irgendwie Handeln und überlegen, okay, was sind unsere Möglichkeiten so und wie können wir irgendwie das alles ein bisschen cooler gestalten. So, wenn wir generell so um das Thema Wut sprechen, ich glaube, gerade sind wir in gesamtgesellschaftlichen Zeiten, in der Wut für ganz viele Menschen eine sehr, sehr große Rolle spielt und natürlich damit auch irgendwie verbundene Angst. Im Kleinen, aber eben auch im großen politischen Sinne. Wie leicht fällt es dir, mit Wut umzugehen? Egal, worauf die Wut jetzt gerade gerichtet ist, ob es das große Ganze ist oder auch so im Alltag.
Also, ich würde sagen, Wut ist auf jeden Fall der einfachste und leichteste Zugang aller meiner Emotionen. Also ich glaube, ich war also auch sehr wütendes Kind. Und ich glaube, Wut ist, also es ist eine total auch transformative Emotion, ne? Also da wird ja auch gerade viel, ganz viel darüber wissenschaftlich geschrieben, wie transformativ Wut sein kann, kollektive Wut, auch wie gegendert Wut wahrgenommen wird, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass Wut auch, sage ich mal, eine erste Ad-hoc-Reaktion ist oder eine Emotion, die über ganz vielen anderen Emotionen liegt. Also ich merke, dass wenn ich wütend bin, dann muss ich immer so 3 Tage chillen und dann merke ich, ah, okay, ich bin eigentlich verletzt oder ich bin eigentlich enttäuscht oder ich fühle mich eigentlich nicht gesehen oder so. Und ich glaube, Wut kann ein total wichtiges Tool sein, um zu überleben oder um sich von Dingen zu befreien, weil manchmal funktioniert es anders nicht. Man kann nicht alles weglieben und alles wegbesprechen. Aber ich denke tatsächlich auch, weil ich viel darüber nachdenke, ich habe ja meinen allerersten Song, You Know the Deal, rausgebracht, der ist ja extrem wütend, der hat ja, also ich war auch extrem wütend, also das sollte schon so sein, aber ich habe eben gemerkt, möchte ich, dass diese Wut mich begleitet oder habe ich die nicht also möchte ich die nicht irgendwann verarbeiten und nicht mehr diesen wütenden, eigentlich verletzten, unsicheren Grundzustand haben? Möchte ich nicht eigentlich über Dinge schreiben oder möchte ich nicht an diesen Punkt kommen, wo diese Wut irgendwie zu Ende geht und mich nicht mehr steuert? Gar nicht, weil ich sag, ich habe es jetzt verarbeitet und I'm all good, sondern weil ich eben sag so, ich muss immer an diese Line von Little Sims denken, aber so dieses I'm not forgiving for you, I'm forgiving for me. Ich glaube, ich habe in meinem Gedicht dann so ein Gedicht, das ist auch, genau, ist auch auf der EP, in dem der letzte Song, Get Some Rest, Rage, das Wut ist ein bodenloses Fass, so Wut kann man ins Unendliche machen, aber ich glaube, tatsächlich sich selbst und anderen zu vergeben, das ist so rar, das ist so selten, dass es tatsächlich so gemeint ist. Ich glaube, da liegt extrem viel Kraft drin, also so in der Zwischenmenschlichkeit, ne? Man kann jetzt natürlich nicht sagen, liebes System, ich vergebe dir das, so, bla, bla, aber ich glaube, Wut muss irgendwann vergeben werden, weil sonst wäre ich auf jeden Fall unglücklich.
Total, und es zerrt ja auch unglaublich viel an der eigenen Energie, also so geht's mir natürlich, oder wahrscheinlich auch jedem, vor allem in so Zeiten, wo man auch so das Gefühl hat, man ist wütend auf eben so große Dinge, die so ungreifbar für einen scheinen und einen so erschlagen oder wo man teilweise gar nicht weiß, ich bin gerade so sauer, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, hat man ja auch das Gefühl, diese Wut ermüdet einen unglaublich. Natürlich ist es auch, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen super wichtig, wütend zu sein. Aber da hast du komplett recht mit, dass das, dass so dieser Next Step, irgendwann Wut zu vergeben, auch ja wahrscheinlich mindestens genauso viel Stärke braucht, wenn nicht mehr.
Voll. Also ich habe auch das Gefühl, Wut ist ein total guter Anzeiger dafür, dass sich Dinge wiederholen. Also wie oft ich wütend über die gleichen Situationen bin. Ne, wenn man jetzt mal über, keine Ahnung, zum Beispiel Alltagssexismus spricht oder Alltagsrassismus oder irgendeine Form von Queerfeindlichkeit, das sind ja Dinge, oder Catcalling zum Beispiel, das sind ja Dinge, die kommen an unvorhergesehenen, also Momenten im Alltag und machen einen immer wieder gleich wütend auf die große ganze Situation.
Ja.
Und ich glaube, das kann man total gut auch versuchen so zu nutzen, dass man sich überlegt, okay, wie habe ich das erste Mal reagiert, hat mir das was gebracht? Und vielleicht probiere ich es jetzt mal anders. Vielleicht bringt mir irgendwie was anderes was. Weil ich glaube, wenn man immer wieder die Wut auf die gleichen Dinge hat, kann es total hilfreich sein zu überlegen, habe ich letztes Mal reingeschissen? Oder war das total gut, wie ich reagiert habe? Ich glaube, das Wut ist ein voll guter Spiegel auf jeden Fall auch.
Total, ja. Da kann ich dir echt nur recht geben. Du hast jetzt eben gerade auch schon das Thema Vergeben angesprochen. Ich springe so ein bisschen hin und her, so zwischen den verschiedenen Ebenen, die auch so auf der EP stattfinden. Eine große Rolle spielt ja auf jeden Fall auch das Thema Freundschaft. Mhm. Und da ist natürlich Vergeben auch ein riesengroßes Thema. Ich habe mir so ein bisschen gefragt, ist vielleicht auch eine Frage, die ich mir oft selber stelle, gerade in Bezug eben auf diese Wut, wie politisch müssen deine Freundschaften sein? Also das ist auch eine sehr große Frage, weil ich habe immer so das Gefühl, eigentlich ist natürlich alles, was wir tun, politisch, aber wie wichtig ist es, dass auch in Freundschaften zum Beispiel diese Wut auf Systeme, auf Situationen ausgelebt wird, sich ausgetauscht wird? Oder ist es manchmal auch gut, in Freundschaften so einen Space zu haben, in dem man darüber auch mal gar nicht redet?
Ich finde das total spannend, dass du gerade so gesagt hast, Freundschaft ist ein total großes Thema in der EP. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich finde das immer lustig, dass man, also im Nachhinein kann ich total so intellektualisieren, was ich da alles gemacht habe und wie ich das da mit dem roten Faden und bla. Aber letzten Endes habe ich einfach angefangen zu schreiben und es ist total schön zu merken, dass das im Nachhinein für jemanden wie dich so kohärent ist. Also ich glaube, zum Thema Freundschaft, also für mich sind so Freundschaften auf jeden Fall so der wichtigste Bestandteil in meinem Leben, aber das hat viele Gründe. Es hat zum Beispiel Gründe, dass meine Familiengeschichte einfach nicht sicher ist, so, und dass Freunde einfach so eine Art von Sicherheit geben, die ich vielleicht mehr brauche als andere Menschen so und die ich auch mehr schätze. Und ich habe mir sehr, sehr lange gewünscht, Freundschaften zu haben mit Menschen, die viel mit mir gemeinsam haben. Also, ne, die zum Beispiel eine Form von queerer Identität mit mir gemeinsam haben, eine Form von politischer Einstellung, eine Form von Lebensvorstellung. Und ich glaube, dass das extrem auch wichtig ist. Aber ich glaube, genauso wie bei Beziehungen, also romantischen Beziehungen, müssen freundschaftliche Beziehungen nicht alles erfüllen. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, so, dass eigentlich das eine totale Chance ist, mit verschiedenen Freunden eine unterschiedliche Art von Person zu sein. Das kann total schön sein. Und ich habe am Anfang immer gedacht, so, uff, das ist gar nicht irgendwie eine richtige Freundschaft, wenn wir nicht alles gemeinsam mögen und alles gemeinsam tun. Und im Nachhinein hat das mich total nahe zu meinen Friends gebracht, wenn die mich mal gefrontet haben oder wenn sie eben meinten, so, boah, das interessiert mich gar nicht oder so. Natürlich sage ich mal, den Austausch zwischen meinen Freundschaften auf jeden Fall als politisch bezeichnen. Ich tue mich manchmal, also ich finde auch so, also auf eine Art, alles, was man tut, ist politisch, aber ich finde das manchmal auch einen blöden Gedanken, weil ich denke so, wann bin ich denn dann mal nicht politisch? So, wann kann ich denn dann mal ein bisschen
eine Pause
chillen?
Machen?
Ja, ja. Also natürlich chillen auch politisch, habe ich ja mal irgendwie gesagt, aber egal. Ich glaube, ich habe letztens mit einer Person viel darüber geredet, gerade ne, in dieser ganzen AfD-Geschichte jetzt, was für mich Dealbreaker wären in einer Freundschaft. Oder was irgendwie Dinge sind, die ich vielleicht aushalten kann, wo man nicht drüber redet. Ne? Und ich habe zum Beispiel in meiner Familie auch Personen, die rechts sind oder Personen, die queerfeindlich sind. Und die kann ich schlecht canceln. So, also generell ist Cancel ist nochmal ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht reingehen, aber ich kann oder ich möchte ja auch nicht mit denen brechen, weil das ist meine Familie so und nicht, dass Familie das Wichtigste auf der Welt ist, aber das sind ja einfach Menschen, die dich am längsten kennen so und ich glaube, da versucht man nochmal mehr, sich auseinanderzusetzen mit Meinungsverschiedenheiten als bei einer Person, die man einfach kennenlernt, wo man dann sagt, du bist, keine Ahnung, racist oder du misgenderst mich einfach die ganze Zeit, wir sehen uns jetzt nicht mehr so. Das ist halt schwierig, wenn man Eltern hat, die krank sind zum Beispiel. Oder Eltern, die eine Migrationsgeschichte haben, die auf einen angewiesen sind zum Beispiel. Und ich habe aber gemerkt, dass ich dadurch auch gelernt habe, mit Freundschaften toleranter zu sein und zu merken, so, es gibt auf jeden Fall Freundschaften, da könnten wir auf eine Art irgendwie nicht weiter voneinander entfernt sein. Jetzt gar nicht irgendwie sowas wie die Person wählt die AfD, also das nicht, aber eben einfach eine Lebensrealität so und ich habe gemerkt, so vielleicht muss ich mit dieser Person diesen politischen und queeren Austausch gar nicht direkt führen, sondern vielleicht ist das für uns beide einfach eine Bereicherung, wenn wir Zeit verbringen, zusammen in Urlaub fahren oder keine Ahnung, zusammen Städtetrip machen und ich glaube, es muss nicht jede Freundschaft so ein krass intellektueller Austausch sein, weil ich glaube, man lernt auch ganz viel voneinander, indem man einfach Zeit miteinander verbringt oder indem man miteinander über Dinge quatscht, die, sag ich mal, nicht auf der Hand liegen und politisch sind. Und ich glaube, da muss man nicht immer so extrem fronten. Und ich glaube, es hilft total viel, sich gegenseitig auch mal auszuhalten. Wie gesagt, das gilt, glaube ich, nicht für Themen, die Dealbreaker sind, über die man vielleicht nicht reden oder über die man sich jetzt nicht austauschen kann. So gibt es Transpersonen oder gibt es hier nicht. Solche Geschichten, aber es gibt ja auf jeden Fall Menschen, die sind auf einer anderen Lernkurve als ich. Das ist manchmal gut mit denen, also zu merken, dass die sich interessieren und dass sie es besser machen wollen, zum Beispiel.
Ich glaube, genau das ist nämlich der springende Punkt oder das ist auch so die Antwort für mich dann immer, dass man eben auch, wenn ich jetzt zurückblicke, vor 5 Jahren, wie mein politischer Wissensstand oder auch mein Interesse bei gewissen Themen war, ist da auch extrem viel passiert und man entwickelt sich irgendwie die ganze Zeit. Und wie du sagst, so man, es kann halt auch einfach sein, dass Menschen gerade an einem anderen Punkt sind, dafür aber in einem anderen Thema vielleicht ganz woanders stehen als man selbst. Also ich glaube auch, dass es super wichtig ist, erstmal natürlich für sich selber auch zu schauen, wo sind irgendwie die Grenzen und wo ziehe ich auch irgendwie Konsequenzen und möchte da, oder funktioniert es vielleicht auch nicht. Aber ich glaube auch, dass das Aushalten auf jeden Fall auch wichtig ist, um einfach auch besser zu werden im Argumentieren und im Diskutieren, auch in anderen Räumen oder in anderen Situationen. Aber was macht denn gute Freundschaft für dich aus, wenn du jetzt so an deine Friends denkst?
Ich glaube tatsächlich, eine gute Freundschaft macht aus, dass man sich darüber im Klaren ist, dass sich diese Person entscheidet, mit dir Zeit zu verbringen. Mhm. Und das ist eigentlich das Geilste auf der Welt, wenn man sich das mal so vorstellt, wie schwer es manchmal ist, sich selber auszuhalten. Und dann gibt es Personen, die das gerne machen. Und ich glaube, für mich hat es extremes Vertrauen in meine Freundschaften gestärkt, zu wissen, beziehungsweise mir selber zu sagen, so, die können mich aushalten. Also nicht, dass das ein Freifahrtschein ist für dumme Kacke, sondern es muss, also ich habe selber gemerkt, ich möchte mit meinen Freunden ja genauso Zeit verbringen, wenn es denen scheiße geht. Und wenn die scheiße sind, dann bin ich vielleicht genervt, aber ich würde ja niemals sozusagen meine Freundschaft daran koppeln, dass wir nur positive, zusammenschweißende Momente erleben, die, sag ich mal, so sehr romantisch, filmisch dargestellt sind, sondern zu merken, so, ich kann meine Freunde aushalten und ich kann sie ertragen und ich möchte das. Das ist etwas, wozu ich mich entscheide, weil das ist anders wie eine Familie, nicht einfach zufällig, sondern ich kann mir diese Person ja aussuchen. Und ich glaube, das macht eine gute Freundschaft aus. Und eine gute Freundschaft macht, glaube ich, auch aus, das fällt mir extrem schwer, diese Zeiten auszuhalten, wo man sich ein bisschen voneinander entfernt. Mhm. Das irgendwie auf eine Art nicht persönlich zu nehmen. Oder naja, in manchen Fällen ist es auch persönlich, aber vielleicht das auch auszuhalten, dass es jetzt gerade irgendwie nicht an der Zeit ist, dass man extrem viel Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, eine gute Freundschaft macht aus, dass man sich immer wieder dazu entscheidet, diese Freundschaft über Umbrüche zu tragen. Also an vielen Umbrüchen, an vielen Veränderungen gehen ja Beziehungen kaputt, aber auch Freundschaften. Und ich finde das immer so total schön und auf eine bestimmte Art auch total romantisch, wenn es einen Umbruch gibt, wenn jemand umzieht oder wenn es einen großen Streit gab oder eine große Enttäuschung oder irgendwas und man sich dazu entscheidet, so, wir tragen das jetzt gemeinsam weiter. Ich glaube, das ist so extrem wichtig und ich glaube auch eine Form von Dankbarkeit, dass einen Menschen extrem lange kennen oder für eine bestimmte intensive Zeit auch sehr gut kennen. Ich glaube, das ist extrem wichtig auch, dass man sich selber mit sich wohlfühlt, Menschen zu haben, also wenn man es möchte, gibt auch Menschen, die möchten das nicht, aber Menschen zu haben, die einen kennen und die man so fragen kann, bin ich gerade Delulu oder kannst du das kurz für mich einordnen? Und denen zu glauben, ne? Also dann einfach zu wissen, wenn die sagen, es ist gut, dann ist es gut, weil man schätzt deren Meinung voll.
Gibt es für dich Unterschiede jetzt so in den Freundschaften, die du führst, zum Beispiel zu anderen KünstlerInnen und Menschen, die so gar nichts mit Musik zu tun haben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Musik, die ich mache, extrem identitätsstiftend ist. Und viele Menschen, die, sag ich mal, queer sind und auch Musik machen zum Beispiel oder Form von politischer Musik, feministischer Musik, machen, so nenne ich das jetzt einfach mal, dass es für die auch extrem identitätsstiftend ist und dass man, obwohl man sich gar nicht so gut kennt, extrem nah schon ist und sehr viel darüber connecten kann. Ich habe das Gefühl, dass die Freunde oder die Freundinnen, die ich sozusagen nicht direkt über Musik kennengelernt habe, im weitesten Sinne über irgendeine Form von politischen Aktivismus kennengelernt habe. Und dass es mir manchmal extrem schwer fällt, mit Leuten Zeit zu verbringen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Gar nicht, weil ich sage, du musst dich dafür interessieren, sondern weil ich merke, es ist einfach krass identitätsstiftend. Und wenn eine Person sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich für Musik mache oder die gar nicht hört oder sich damit gar nicht auseinandersetzt, dann kann da irgendwie keine tiefergehende Beziehung entstehen. Und auf der anderen Seite, finde ich, reicht das aber auch nicht aus. Also es gibt ja viele Menschen in der Musikszene, mit denen verstehe ich mich gut, weil wir uns darüber connecten. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir eine tiefe Freundschaft haben, sondern dass wir einfach sehr gute Bekannte sind. Also dass es manchmal auch extrem schwer ist, über dieses Thema hinaus sich kennenzulernen und irgendwie eine Art von Vertrauen zu entwickeln, die über den gemeinsamen politischen Aktivismus quasi hinausgeht. Also das ist auch noch lange keine Basis für eine Freundschaft. Nur weil man die gleichen Struggle hat. Ja. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Ja,
ja, total. Was ist denn, abgesehen wahrscheinlich auch von Friends, die einen umgeben und irgendwie so dem Einfluss von anderen Personen, so die größte Inspiration für deine Musik?
Also, ich kann jetzt auf jeden Fall Namen nennen von MusikerInnen, die mich einfach extrem lange begleiten, weil ich das manchmal so schade finde, aber auf eine Art auch so schön, dass man nur begrenzte Kapazität hat, sich wirklich ernsthaft mit einer MusikerIn sozusagen auseinanderzusetzen und wirklich genau zu verstehen, wer das vielleicht ist oder was die Person sagen will. Und da gibt es für mich so zum Beispiel, also Loyal Kana ist ein Rapper, der mich, habe ich auch schon in jedem Interview gesagt, so, also ich bin einfach ein ridiculous Fan, ich habe Loyal Kana Tattoo, ist einfach lustig und schön, aber das ist Musik, die begleitet mich so extrem lange. Und das ist eine Person, wo ich so das Gefühl habe, ich habe die Musik so viel gehört. Dazu kommen auch zum Beispiel No Name oder Little Sims. Das sind auch MusikerInnen, mit denen ich mich krass intensiv auseinandersetze. Und damit meine ich auch so nicht nur die Alben hören, sondern wirklich Lyrics ausdrucken, Interviews schauen, weil mich das krass interessiert, weil ich finde die Personen extrem spannend und die geben mir ganz viel Comfort. Inspiration kann aber, muss jetzt auch nicht so direkt quasi musikalisch sein. Also ich glaube, ich ziehe ganz viel Inspiration auch aus dem Tanzen. Also ich tanze ja, also mein erster Zugang zu Rap und Hip-Hop war, dass ich quasi Breakdance und Hip-Hop im Haus getanzt habe, seit ich ganz, ganz klein bin und das Privileg hatte, Leute sozusagen zu haben, die mir Hip-Hop-Culture auch beigebracht haben. Und jetzt mittlerweile bin ich quasi so in der Ballroom-Scene, also so, genau. Wie kann man das jetzt kurz zusammenfassen? Ballroom ist sozusagen eine Art von Subkultur oder Untergrundbewegung von vor allem Trans-People und Menschen of Color oder auch vor allem Trans-Frauen of Color, die quasi sich dort zelebrieren oder eine Art von Safer Space schaffen, um sozusagen sichtbar zu sein und sich zu feiern, während das, sage ich mal, in der Realität einfach nicht geht, weil sie Diskriminierung erfahren. Fact. Und ganz viel ist sozusagen Musik über Tanz und politischen Aktivismus und Sichtbarkeit und Identitätsstiftung miteinander verbunden. Und genau, also das ist auf jeden Fall eine Inspiration. Und ich finde aber auch, ich habe ja ein kleines Lyrik-Kollektiv damals gegründet, 2020 im Lockdown. Und wir haben quasi, weil wir alle gefrustet waren, keine Existenzgrundlage hatten und nicht mehr auftreten konnten, also LyrikerInnen und Spoken Word Poetinnen und auch MusikerInnen, Telegram-Gruppen gegründet und gesagt, okay, wenn wir nicht schreiben können, dann verschwenden wir jetzt unser Schreiben an uns selber und schreiben jeden Tag ein Gedicht, egal wie gut oder schlecht das ist. Und das hat mir extrem gezeigt, dass so in jedem Tag einfach krass viel Inspiration liegt, wenn man danach schaut, weil in dem Moment, wo ich schreiben musste, habe ich immer was gefunden, über das ich schreiben konnte. Und es hat mir extrem viel Sicherheit gegeben zu wissen, ich schreibe und mache Musik nicht, weil ich einen Song rausgebracht habe, der extrem gut ist, sondern indem ich über jedes Hindernis hinweg einfach schreibe. Und ich glaube, eine Art, also zu wissen, Inspiration ist immer nicht nur was von außen kommt, sondern Kreativität ist was man trainieren kann und was man irgendwie auch über sich herausfinden kann, ist, glaube ich, extrem wichtig und bringt sozusagen die Abhängigkeit zurück, weil man nie wirklich unbedingt leer ist, so, oder genau, nie unbedingt äußere Einflüsse braucht, um sich inspirieren zu lassen, aber natürlich hilft's.
Ja, total. Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, dass Sprache in dem Sinne nicht nur bei dir in der Musik eine Rolle spielt, sondern eben auch in Form von Spoken Word, Poetry Slam. Du hast ein Gedichtband geschrieben. Wie unterscheidet sich das Schreiben für dich für jetzt so diese zwei Topics, sage ich mal?
Also ich kann mittlerweile sagen, es gibt für mich einen Unterschied darin, ob ich schreibe, damit etwas gelesen wird oder schreibe, damit etwas gehört wird oder schreibe, damit etwas gesehen wird. Und je nachdem gehe ich mit Sprache unterschiedlich um. Also zum Beispiel, die Gedichte in meinem Gedichtband sind krass konkret. Also konkrete Poesie sind, das wird man so aus der Schule kennen, also ein Gedicht, was aussieht wie ein Apfel, wo überall Apfel drin steht. Also sozusagen eine Form von Gedichten, die das sind, was sie beschreiben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man es schreibt und liest. Das, ich kann ja quasi Worte nicht, sage ich mal, so anordnen, wenn mir jemand zuhört oder wenn mich jemand sieht. Und anders funktionieren Reime und Flow, wenn man das ausspricht. Und ich finde, das merkt man, wenn man anfängt. Also Lyrik ist ja, finde ich, zu Unrecht, vielleicht auch zu Recht durch die Schule total verpönt. Aber ich habe letztens den Gedichtband von Arlo Parks gelesen. Arlo Parks hat ja quasi zu deren Album ein Gedichtband rausgebracht. Und ich habe diese Gedichte angefangen zu lesen und ich war so, ich muss die laut lesen, es geht nicht anders. Und habe dann irgendwann gemerkt, oh, ein paar davon sind tatsächlich Songs und habe gemerkt, okay, die funktionieren als Songs so, aber wenn man sie liest und wenn sie geschrieben sind, dann sind sie so und dann ist da ein ganz anderes, eine ganz andere Rhythmik zum Beispiel drin. Und ich glaube, es ist extrem gut zu wissen, also für welchen Blickwinkel man schreibt. Aber man kann natürlich auch immer wieder, wenn man das sehr gut weiß, untereinander verknüpfen und ganz viel sozusagen lernen. Also ich denke, man lernt eben über Musik nicht nur, wenn man Musik hört, sondern wenn man sich mit solchen Formen wie Stage Performance, wie Comedy beschäftigt oder Spoken Word beschäftigt oder genau anderen Formen von Sprachperformances beschäftigt, weil es einfach immer total spannend ist zu sehen, okay, ne, wie funktioniert Spoken Word auf einem Hip-Hop-Beat? Wie funktioniert, weiß ich nicht, eine Fusion von No-Name und Hyperpop oder so? Und ich glaube, da kann man ganz viel auch darüber lernen, zu verstehen, okay, wie hat diese Person geschrieben? Und manchmal ist es viel schöner, sich auszudenken, wie sie das gemacht hat, weil dann kommt man auf einen neuen Weg. Voll.
Was spielt gerade mehr Rolle bei in deinem Leben?
Musik oder Schreiben? Ich würde gerne sagen Schreiben, aber ich glaube, es ist Musik. Also Schreiben mache ich ja schon viel, viel länger. Aber Musik ist auf eine Art so faszinierend, dass es extrem schwierig ist, mir Raum für, sage ich mal, Schreiben ohne musikalischen Hintergrund zu erkämpfen, weil Musik machen so ehrgeizig macht, aber auch so süchtig, weil man immer wieder merkt, wie krass Musik berührt und man möchte Teil davon sein. Man möchte natürlich auch, dass die Musik, die man macht, gehört wird. Und auf eine andere Art weiß ich so, wie essentiell Musik hören für mich ist. Und merke auch, wie essentiell für bestimmte Leute einfach schon Musik ist, die ich mache, was einfach total abgefahren ist. Aber ich merke auch, Musik ist etwas, in dem man sich krass verlieren kann oder in dem ich mich krass verlieren kann. Und versuche mir in diesem Jahr so ein bisschen mehr Raum zu schaffen für Schreiben, für so Spoken Word. Also ich würde gern einen Roman zum Beispiel schreiben oder es liegt auf dem Tisch, aber mal gucken, wie es wird. Genau, und einfach mich so ein bisschen beschäftigen mit anderen Formen, weil ich einfach merke, umso mehr ich andere Dinge tue, umso mehr fällt das positiv auf meine Musik zurück. Und wenn ich mich nur mit Musik machen beschäftige, dann mag ich nicht so gern die Musik, die ich mache. Und ich habe das Gefühl, andere Dinge auszuprobieren, macht im Zweifel die Musik noch besser. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen meine Arme in alle Richtungen auszustrecken und zu sagen, okay, wir probieren jetzt, was mit Sprache sonst noch so geht und im Zweifel werden die Songs dann besser.
Ja, wir haben ganz am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, in welchem Modus du gerade bist. So, jetzt ist schon irgendwie, glaube ich, so Ende Januar, ja, 25. Januar, wenn wir jetzt aufnehmen. Du hast dich jetzt letztes Jahr auch so via Instagram auch so ein bisschen verabschiedet und gesagt, so dass du jetzt dich auch erstmal irgendwie ausruhen wirst und musst. Wie sah diese Pause für dich aus? Oder sieht sie noch?
Mir keine Deadlines zu setzen. Ich habe, ja, also ich kann sehr gut mit Deadlines arbeiten und ich habe aber auch gemerkt, so das letzte Jahr war so anstrengend, und ich möchte gerne Musik machen, ohne zu wissen, egal was für eine Form von Musik es ist, es muss am 23.03. dann rauskommen bis dahin und dann muss ich alles abgeben, dann wird alles promoted und dann kommt's raus, sondern ich versuche bei jedem meiner neuen Musikprojekte anders daran zu gehen. Und ich würde jetzt gerne einmal daran gehen und sagen, wie sieht denn Musik machen aus, wenn ich durch Jamming anfange oder einfach durch Sessions anfange, ohne konkret einen Plan zu haben, was ich machen will, ohne diesen roten Faden zu haben, ohne eine Deadline zu haben und zu schauen, ob das funktioniert. Die Pause sieht aber auch so aus, dass ich mir einfach so überlege, was sind, sorry, ich bin so abgelenkt, weil sich hier gerade so eine Spinne
abgesaugt hat. Ich habe es auch gerade in dem Moment gesehen.
Aber es ist eine Süße. Ich studiere ja noch und ich muss jetzt meine Bachelorarbeit schreiben. Also eine Pause sieht einfach so aus, dass ich mir Hobbys suche, die ich nicht zu meinem Beruf machen kann. Also ich habe ja damals auch Musik angefangen und auch mit Schreiben angefangen, weil das mein Hobby war und jetzt auf einmal ist mein Beruf und das ist auf eine Art richtig cool, aber es ist auf eine Art auch irgendwie blöd und mir tatsächlich Dinge zu suchen, die ich nicht so im No Need for Speed-Sinne verwerten kann, sondern die ich einfach mache und mich daran freuen kann, dass ich darin nicht gut bin oder dass ich das gerade lerne und daraus irgendwie keine Produktivität in so einem kapitalistischen Sinne ziehe. Das ist, glaube ich, eine Pause und eine Pause ist auch einfach nicht so viel auf Tour zu sein gerade. Ich war letztes Jahr auch ein halbes Jahr im Ausland in Wien und einfach zu merken, dass ich zu bestimmten Momenten einfach nicht in dieser Stadt sein kann, in der ich sein möchte oder mit meinen Friends sein kann, wenn ich sein möchte, weil ich das Privileg und auch gleichzeitig den Fluch habe, einfach, weiß ich nicht, mindestens 10 Tage im Monat auf Tour zu sein. Das möchte ich gerade nicht. Ich möchte gerne einfach mal hier bleiben und ich mache jetzt, ich toure, seitdem ich 16 bin. Habe mich von der Schule freigeschrieben, damit ich touren kann und das ist super, super identitätsstiftendes für mich, aber es ist total interessant zu merken, okay, wie sieht dieses Jahr aus, wenn ich mir vornehme zu bleiben? Mhm. Und ich glaube, ganz viel in dieser Verabschiedung, also die auch einfach nur so ist, Bruder, es ist Weihnachten, ich mache jetzt hier keine Story, auch so ein bisschen mich abzugrenzen und zu sagen, okay, Lila Sophia, das bin ich, das ist ein Projekt, was ich mache. Das ist für mich, glaube ich, extrem wichtig, das zu verstehen, dass ich noch mehr bin als das.
Ja.
Und das ist eine Art und Weise, wie ich Output mache, aber das ist jetzt gerade voll gut, das nochmal nach anderen Wegen zu suchen. Und vielleicht mündet es daran, dass ich sage, dieses Jahr im Dezember kommt ein Album, aber vielleicht auch nicht. Und ich glaube, es ist extrem gut, mal ein bisschen Abstand zu nehmen, damit man sich auch mal ein bisschen wieder rafft.
Ja. Das waren eigentlich auch die perfekten Schlussworte für so ein Interview, finde ich. Du darfst aber trotzdem gerne nochmal sagen, gibt es denn irgendwas, was uns von Lila Sophia dieses Jahr irgendwie erwartet, was vielleicht schon feststeht, was du vielleicht schon spoilern kannst, erzählen kannst, sei es irgendwie Live-Sachen, sei es neue Tracks,
Also es gibt auf jeden Fall eine richtig geile, heftige Live-Show. Wer bei meiner Release-Show war, weiß, wie heftig es war. Ich bin mit einer Live-Band aufgetreten und ich habe jetzt quasi die Besetzung ein bisschen runtergefahren, aber ich gehe jetzt mit Live-Instrumenten auf Tour und es wird heftig, die Bassline von You Know the Dill und Ita Tivoli, ihr wisst nicht. Also es wird einfach eine richtig geile, wirklich ziemlich professionelle, also nicht von meiner Seite, von den Leuten, die Instrumente spielen können, Show. Natürlich kommen neue Songs. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr Feature zu machen, weil ich einfach Lust habe, mit anderen Leuten Musik zu machen. Es macht Spaß. Und ansonsten mein Lila Fukuhila ins Unendliche wachsen zu lassen. Das sind die Goals. Es kommen Tracks. In welcher Form, weiß ich noch nicht. Aber die werden kommen. Also Themen sind auf jeden Fall da genug.
Sehr schön. So oder so werden wir uns, glaube ich, alle darauf freuen. Und ich danke dir, dass du heute da warst und wir ein bisschen quatschen konnten.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war super lieb. Backspin. Podcast.